berührend und ermutigend und ansprechend, muss ich sagen. Vielen Dank.
Ja, und Dank auch für dein Gebet. Das ist auch sehr ermutigend, sowas braucht man. Was mich so sehr beschäftigt in der letzten Zeit, ist so das tausendjährige Reich. Das ist einfach Nachdenken über die Zukunft und über das, was kommen wird. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, ich habe gemerkt, wenn ich mich damit beschäftige, von der Bibel her, von Predigten her und so weiter, dann fängst du auch an, die Gegenwart ein bisschen anders zu sehen. Du versuchst, dich mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich habe einfach gemerkt, im Kurzen, es ist einfach so wichtig, sich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, mit dem tausendjährigen Reich, mit dem neuen Jerusalem. Das sind ja alles Dinge, die uns bevorstehen. Und ich habe so gemerkt, es ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen und dass das Leben, das wir haben, eigentlich ein Testlauf ist für die Zukunft. Vielleicht begreift man das nicht, aber ihr seht ja, das Leben vergeht ziemlich schnell, oder? Also ich war auch mal jung, sieht man mal nicht an mehr, aber ich war es tatsächlich. Und es ist so schnell vergangen, wirklich schnell vergangen. Also wie die Bibel auch sagt, das Leben ist wie ein Hauch. Ne? Die Gras ist grün und dann verwelkt und so weiter. Alles Realitäten. Aber die Ewigkeit ist die Ewigkeit. Das tausendjährige Reich dauert 1000 Jahre. Dann kommt das neue Jerusalem und das dauert ewig. Und deswegen ist mir klar geworden, dass sich die Sicht der Dinge, diese irdischen Dinge, verändert, wenn du dich wirklich mit dem prophetischen Wort, haben wir gehört, beschäftigst, von Anfang bis Ende, was wird darüber gesagt. Und ihr kennt sicher das tausendjährige Reich. Wenn Jesus wiederkommen wird, auf dem Ölberg wird er stehen, er wird seine Feinde vernichten, der Teufel wird gebunden werden für 1000 Jahre und er wird das Reich Gottes aufrichten und er wird uns dazu gebrauchen. Er will dich und mich gebrauchen, im tausendjährigen Reich zu dienen und auch natürlich in der Ewigkeit. In der Beschäftigung damit habe ich auch gesehen, es gibt andere Lehren zum Beispiel auch. Es gibt zum Beispiel die Lehre, dass das tausendjährige Reich schon angefangen hat. Habe ich noch nie davon gehört, habe mir gedacht, wie kann das sein? Und dann habe ich mir mal so eine Predigt angehört von der Gemeinde und dann wurde irgendein Bibelvers genommen, den ich damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht hätte. Und daraus wurde erklärt, das tausendjährige Reich hat in uns schon begonnen, weil Jesus ja in uns ist. Und wir richten praktisch, jetzt Jesus braucht gar nicht kommen, sondern wir richten praktisch das Reich schon auf und machen alles herrlich und alles wird wunderbar durch das Ganze. Und das ist einfach... Ja, ich kenne das von früher noch so von der Esoterik oder auch von unseren Nachbarn damals, die gesagt haben, ja, es wird alles wunderbar, es wird alles gut, ohne Jesus, aber es wird alles gut, es kommt ein goldenes Zeitalter. Lauter so Dinge, die da sind. Aber die Bibel sagt, ich meine, es muss bloß mal jemand in einen Löwenkäfig gehen und schauen, ob der wirklich Stroh frisst, weil der frisst noch kein Stroh. Und so wird es sein im tausendjährigen Reich. Der Löwe wird Stroh fressen. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Die kleinen Kinder werden an einem Loch der Viper sitzen. Wird ihnen nichts ausmachen. Eine giftige Schlange. Was meinst du, warum erschlagen wir in Afrika die Schlangen? Ich habe zwei Schlangen mittlerweile schon erschlagen. Weil du weißt nicht, es sind sehr giftige auch dabei. Und deswegen, wenn eine Schlange übers Grundstück, dann haust du dir in zwei. Also es ist noch nicht ungefährlich, es ist noch nicht das tausendjährige Reich angebrochen. Es ist noch nicht einmal das antichristliche Reich. Worin wir stehen? Wir stehen in den Gerichten Gottes und vor den Gerichten Gottes, die kommen. Und die müssen auch kommen, weil ohne die Gerichte wird das Reich Gottes nicht aufgerichtet. Die müssen kommen. Irgendwo im Jesaja steht, wenn die Gerichte die Erde treffen, dann lernen die Menschen Gerechtigkeit. Das ist ein interessanter Satz. Ne? Wenn die Gerichte die Erde treffen, lernen die Menschen Gerechtigkeit. Und das ist einfach, was kommt. Ich denke, was wir schon erleben. Und ich denke, wir werden noch mehr erleben. Die Bibel sagt ja auch, Verfolgung wird kommen. Und das ist alles auch schon in Vorbereitung, denke ich. Wir müssen einfach uns darauf auch vorbereiten und zubereiten lassen. Auch, dass Verfolgung kommt und dass diese Dinge eben auf uns zukommen. Das antichristliche Reich wird errichtet werden, aber es wird auch die Entrückung kommen. Ich sage jetzt nicht, wann die Entrückung kommt, weil das weiß niemand, weiß nicht einmal der Herr Jesus, sondern nur der Vater im Himmel. Eins weiß ich, dass wir nicht mehr da sein werden, wenn die Zornesschalen, ihr kennt vielleicht die Offenbarung, wenn die Zornesschalen ausgegossen werden. Und das sind harte Gerichte, wenn ihr das schon mal gelesen habt. Wisst ihr, wie ich drauf komme? Kann sich das jemand denken? Weil ich habe früher immer nachgedacht, Mensch, wann der eine sagt hier, der andere sagt da, die anderen belegen das immer mit der Bibel, die Entrückung vor der Trübsal-Entrückung, nach der Entrückung mittendrin. Aber es gibt ein Wort, was für mich dann ganz klar war, das steht im 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Genau. Wir sind nicht für den Zorn Gottes bestimmt. Wir sind nicht für den Zorn Gottes bestimmt. Der Zorn Gottes ist für die ungläubigen Menschen bestimmt. Und Gott schickt die Gerichte, damit die Menschen wirklich noch einmal umkehren, damit sie wirklich erkennen und sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Damit sie all dieser, auch hier in uns, all dieser irdischen Sicherheit entrissen sind und wirklich nachdenken, warum lebe ich eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Und es werden Gerichte sein, die völlig übernatürlich sind, wo die Menschen wirklich erkennen werden, das kann nur von Gott kommen. Aber die Bibel sagt, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und einfach das Interessante auch in der Beschäftigung mit was mich auch so zum Nachdenken gebracht hat, wir werden das tausendjährige Reich haben, ein Reich der Gerechtigkeit. Ein Reich, wo Frieden, ein Friedensreich, wo wir unter unserem Weinstock sitzen und wo wir auch regieren werden mit Jesus, die entrückt wurden, mit Jesus zurückkommen und entrückt werden. Aber nach den 1000 Jahren, ich meine, da werden Menschen geboren, also die entrückt werden, wir werden unseren neuen Leib haben, wir werden dann dort in diesem tausendjährigen Reich sein. Aber es werden auch andere Menschen sein, einfach die Juden, die sich bekehrt haben während der Trübsalzeit, die Trübsal Jakobs nennt das die Bibel, oder eben Menschen, die sich tatsächlich dann noch bekehren. Und da werden Menschen hineingeboren werden in das Reich Gottes. Die Bibel sagt ja auch, wenn jemand nicht 100 Jahre alt werden wird, der wird als verflucht gelten. Also es werden einfach Bäume da sein zur Heilung der Menschen. Und was mich dann so erschüttert hat, am Ende dieser 1000 Jahre, am Ende dieses Reiches Gottes, wird dann der Teufel wieder freigelassen, der für 1000 Jahre gebunden war. Und dann werden sich wieder Menschen sammeln und Nationen sammeln und werden gegen Jerusalem, gegen die Heiligen in Jerusalem aufstehen und kämpfen, gegen Gottes Willen, gegen das, was Gott in ihrem Leben will. Genauso wie der Rebellion nach 1000 Jahren Friedensreich. Das hat mir erstens gezeigt, Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Auch im tausendjährigen Reich haben wir einen freien Willen und das ist überaus kostbar. Bei Gott ist es nichts, er zwingt einen nicht, sondern er gibt den Menschen freien Willen und ich kann nur mit dem freien Willen und mit dem freien Willen kann ich entscheiden, diene ich Gott oder will ich mein eigenes Leben leben? Das ist hier schon eine Frage, die wir uns hier stellen müssen, die ich mir hier stelle. Und nach diesen 1000 Jahren ist wieder Rebellion da. Die Leute wollen sich Gott nicht unterordnen, wollen nicht in seinen Gesetzen leben, wollen nicht in seinen Ordnungen leben. Und dann ist ein Halbsatz in Offenbarung 20, ist es, glaube ich, und Gott ließ Feuer vom Himmel regnen und vernichtete sie. Und dann wird das neue Jerusalem vom Himmel kommen. Und dann ist es gereinigt. Dann werden keine rebellischen Menschen mehr da sein, keine Menschen mehr, die Gott nicht dienen wollen. Weil wenn das nicht so wäre, dann würde das so unsere Welt, wie wir sie jetzt haben, in Ewigkeit so weitergehen. Will das jemand eigentlich, dass unsere Welt so weitergeht, wie sie ist, mit den ganzen Kriegen, mit den ganzen Lügen, mit dem ganzen Korruption, mit all den Ungerechtigkeiten? Kein Mensch will das und Gott will das auch nicht. Deswegen kommen die Gerichte. Aber dann kommen wir wieder auf die Gegenwart, auf unser Leben hier. Und da erleben wir, und dann stelle ich einfach fest, so in den letzten Jahren eigentlich auch und tatsächlich auch da auf dem Berg, wo wir sind, wie die Sabine schon angedeutet hat, es gibt Menschen so wunderbar und die dienen Gott und die haben wirklich Gott, die wollen Gott dienen und den Menschen dienen. Das war auch das, warum wir dem Ruf Gottes gefolgt sind, weil wir gesagt haben, den Rest unseres Lebens, was wir noch haben, ich muss nicht mehr arbeiten, bin in Rente, preis dem Herrn auch, das ist ein großer Segen und einfach herrlich. Und wir wollen einfach Gott dienen und den Menschen dienen. Die Zeit, die wir noch auf Erden haben. Keine Ahnung, wie lange es noch ist, ob es noch morgen ist, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre, keine Ahnung. Aber wir wollen einfach Gott dienen. Auch da oben auf dem Berg wollen wir Gott dienen und den Menschen wollen wir dienen. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich sage es nur, weil es für mich so klar war und weil es mich auch begleitet jetzt auch die ganze Zeit. Wir sind, ja, wo wir in Arua waren, ne, wo wir Damaris, Judith besucht haben, die Mission besucht haben, und es ist ja ganz oben an der Grenze vom Sudan und wir waren dort und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren nach Kampala und das hat ungefähr so 11 Stunden gedauert. Und dann in einem Bus und dauernd irgendwelche Musik und dies und das und jenes. Okay, es ist noch gegangen. Wir waren in Kampala. In Kampala dann Busbahnhof und dann wollten wir dann noch nach Mukono dort in 1 oder 2 Nächte übernachten, damit wir das da mal kennenlernen und dann wieder zurück auf den Gebetsberg. Und dann waren wir in Kampala. Und dann sind wir in einen kleinen Bus gestiegen, der uns dorthin bringen sollte. Und dann war Stau. Kampala ist unmögliche Stadt. Also Verkehr ohne Ende, kilometerlange Stau. Und ich war da drin gesessen. Und das kennt ihr vielleicht so. Ich bin langsam sauer geworden. Und was ist? Und ungeduldiger. Und ich bin echt beinahe geplatzt, weil es so anstrengend war. Und dann höre ich einfach eine Stimme: Du bist hier nicht in Urlaub. Und das hat mich sofort ruhig gemacht. Ich war sofort still. Ja, Herr, danke. Das stimmt, ich bin hier nicht in Urlaub. Was will ich denn eigentlich? Ne? Also, und das trägt uns einfach durch für die ganze Zeit. Wir sind in Uganda nicht im Urlaub. Ist zwar wunderschön, also da, wo wir wohnen, Blick auf den Viktoriasee, kein Millionär. Du müsstest hier in Deutschland Millionär sein, wenn du dir so einen Blick und so ein Grundstück leisten könntest hier in Deutschland. Aber das jetzt nur nebenbei. Wie schaut unser Leben eben hier aus? Und es gibt eben Leute, die so auf das Sichtbare fixiert sind. Und auf das, wir haben einen Ingenieur Sam, der die ganzen Häuser baut, der die Leute bezahlt, ein ganz lieber Mann, der sich kümmert um die Leute, wenn sie krank sind, wenn sie dies und wenn sie das machen, total gut. Aber es gibt in Deutschland Baumängel, gibt es sowas? Baumängel? Gibt es in Deutschland nicht, ne? Weil Deutschland ist perfekt, ist absolut super. Also in Deutschland nicht und ein Deutscher wird sich auch keine Baumängel, würde nicht zulassen, geht nicht in Deutschland. Nee, aber dort passiert sowas. Zum Beispiel, ich sag's nur, was uns Mühe gemacht hat, entsteht mal eine Blase. Kann das sein, im Putz außen sind Blasen entstanden an den Häusern nach 1 Jahr, nach 2 Jahren. Und das hat viele Leute so aufgeregt, jetzt haben wir neu gebaut und da. Und jetzt sind da, ist da, das passt alles nicht. Und ja, und haben halt Sam, unseren Baumeister, beschuldigt, ne, Mist gebaut zu haben und dies und das und jenes. Und wir haben jetzt kürzlich eine Missionarin auf dem Berg gehabt, die hat 2 Monate da ein bisschen sich zurückgezogen, Ruhe gehabt, den Herrn neu gesucht. Und die hat uns erzählt, die ist schon, ich weiß nicht, in über 50 Ländern gewesen auf der Welt. Und überall da, wo es ein wenig heiß ist und feucht ist, siehst du überall diese Blasen. Ne? Die sind halt überall. Nur ist einfach durch die Witterung, durch die Feuchtigkeit, durch das Ganze. Was mich einfach da, mit was beschäftigen wir uns? Wie wichtig ist uns dieses Irdische und wie wichtig ist uns das Himmlische? Wie wichtig ist, was wir hier tun, was wir hier haben, was wir hier besitzen? Wie wichtig ist uns das Reich Gottes? Was wir für Gott tun, wie wir in seinen Ordnungen leben, warum wir einfach ihm dienen wollen, was ist uns wichtig? Und da habe ich jetzt ein Wort aufgeschrieben, das hast du schon zitiert, Karl. Das, genau, das war der Psalm 73, ne? Genau, habe ich gleich hier als erstes. Nur um das einmal zu sehen, wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Also was ist da die, was ist so das Zentrum? An dir habe ich an nichts gefallen. Also ich habe nicht gefallen an meinem Haus. Das ist mir nicht wichtig. Das Auto ist mir nicht wichtig. Das ist mir nicht wichtig. Das ist mir, du bist mir wichtig, Gott. Deine Ordnungen sind mir wichtig. Deine Gebote. Darin möchte ich leben, weil ich weiß, das ist gut für mich. Und das ist gut für die Welt und das ist gut für die Menschen. Einfach in seinen Ordnungen und danach zu fragen, was sind deine Ordnungen, was sind deine Gebote, in was soll ich leben? Auffällig ist, wenn man darüber über Ordnungen, Gebote und so weiter redet, dann habe ich schon gemerkt, fangen die Leute doch an, hey, du setzt mich unter Druck. Aber Gottes Wort setzt nicht unter Druck, sondern möchte uns einfach auf dem rechten Weg führen. Und dann ein nächstes Wort. Und das ist krass, im Lukas 14,33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Können wir darüber mal nachdenken, wieso der Standard Gottes ist? Wer nicht allem entsagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist schon hart, ne? Finde ich. Das zeigt natürlich, wir leben alle, wir sind so dankbar, wir haben Häuser, wir können Autos benutzen, wir können dies, wir können alles nutzen. Wir haben gutes Essen, wir haben alles und das kann man alles nutzen und es ist alles gut. Und wir können dafür wirklich dankbar sein von ganzem Herzen. Aber ist das das Zentrum unseres Lebens? Sind wir darauf fixiert, was wir haben? Muss alles schöner werden, muss alles besser werden, muss alles optimiert werden, muss alles dies werden. Das Geld gebe ich dafür aus, das Geld gebe ich dafür aus. Was gebe ich fürs Reich Gottes? Oder noch eine, im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Und jetzt sind wir wieder, jetzt kommt wieder der Standard Gottes. Also das ist der Standard für uns Christen, unser Lebensstandard. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Wow, das ist ein Standard. Das sagt die Bibel, das sagt der Paulus zum Timotheus, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, lasst euch daran genügen. Alles andere ist wirklich ein Geschenk, wir haben keinen Anspruch darauf. Wir haben ein Telefongespräch gehabt, auch mit einem Leiter von uns, der dann in Deutschland war. Und dann ging es auch um jemanden, der halt unzufrieden war mit allen möglichen Dingen, mit Haus, mit dies, mit das, mit jenes. Und dann hat er praktisch gesagt, ja, er ist halt ein Deutscher. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das ist ein Gotteskind, das ist kein Deutscher, wir sind eigentlich Himmelsbürger. Und ich möchte eben wirklich, dass wir einfach uns überlegen, was ist eben unser Stand, da muss sich ja jeder selber prüfen. Ich muss mich ganz genauso prüfen. Ich bin auch noch nicht da, wo ich sein sollte. Sagt der Paulus selber nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Also was jage ich nach? Jage ich nach, möglichst viel Geld auf der Bank zu haben? Jage ich nach, das beste und neueste Auto zu haben? Jage ich nach, das können auch kleine Sachen sein. Was jage ich nach? Dem Reich Gottes und dem Willen Gottes für mein Leben, für dein Leben. Das ist für uns einfach das Allerwichtigste und nicht nur für uns, sondern für jeden Einzelnen. Und auch für andere, denn wir haben ja Einfluss auf die Menschen und auf die Umgebung und auf die Menschen um uns her. Und wenn die sehen, dass wir egoistisch sind und bloß das Unsere suchen und das andere interessiert uns nicht oder nur sporadisch oder ich gehe halt am Sonntag mal hierher, aber unter der Woche ist mir das alles egal, ist mir das Reich Gottes egal. Wer hat es gesagt, dass wir Gott suchen? Ich glaube, du, dass wir einfach Gott wirklich suchen müssen und fragen einfach nach ihm. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch ein Gott des Gerichts. Und zum Schluss, dann will ich noch den 2. Petrus 3, Vers 11 zitieren. Und da geht es eben auch, hier wird alles aufgelöst. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Also das sind auch Maßstäbe, über die man vielleicht sonst so nicht nachdenkt. Aber wir alle sind vor Gott verantwortlich, darüber wirklich nachzudenken. So zu leben, wie Jesus gelebt hat eigentlich. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich über 1. Korinther 13 gepredigt, über die Liebe. Und das ist einfach unser Weg. Wir sollen den Charakter Gottes hier auf Erden repräsentieren, den Charakter Gottes. Nicht unseren eigenen Charakter. Der bringt niemanden was, das kann ich dir echt sagen. Meine Frau kennt mich. Das bringt nichts. Aber der Charakter Gottes, und das ist ein Mühen, das ist ein Anstrengen, das ist Nachjagen. Und das wünsche ich einfach jedem und einfach den Christen. Wir haben das, ihr habt so ein wunderschönes, das Lied Hurra für Jesus ausgesucht. Da war auch, Herr, weck die Christen auf und bereite mich für dein Kommen. Weck die Christen auf und dass wir wirklich, wenn wir noch nicht wach sind, dass wir einfach, oder wenn wir noch ein wenig schläfrig sind, dass wir wirklich aufwachen. Es fällt manchmal schwer, wenn ich auf meinem Sofa liege oder auf meinem Bett liege, aufstehen. Aber das ist so wichtig für uns und für unser Leben. Und deswegen, ja, das Leben ist einfach ein Testlauf für uns. Dahin, wo der Baum hinfällt, da bleibt er liegen, steht irgendwo in dem Prediger. Was wir hier schaffen für Gott, das bleibt in Ewigkeit. Was wir hier irdisch, menschlich machen, wird alles verbrennen, Heu, Stroh, Stoppeln, bleibt nichts übrig. Und wir haben für unser Leben wirklich die Möglichkeit, Schätze zu sammeln im Himmel. Und ich wünsche, dass hier niemand dann irgendwann bereut, Mensch, hätte ich doch nur, ich habe mich mit so einem Zeug da beschäftigt, hätte ich doch nur mehr Reich Gottes mich eingesetzt für Reich Gottes, auch hier in der Gemeinde, im Volk Gottes in der Gemeinde, hätte ich mich doch nur mehr eingesetzt, hätte ich mich noch den ganzen, weil da wird das Weinen und das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn mir das bewusst wird, wenn wir mal vor Gott stehen und wir haben die Chance unseres Lebens hier versäumt. Ich bin so dankbar, unsere afrikanischen Brüder und Schwestern, die fast immer, wenn sie herkommen, wenn sie Zeugnis geben, ich danke Gott, dass ich lebe. Ich danke Gott für mein Leben, dass ich überhaupt lebe. Und das hat mir auch so zu denken gegeben. Habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht, so ist alles selbstverständlich. Aber wir leben, Gott hat uns Leben gegeben. Und nicht nur für diese Welt, das ist das Allerkürzeste, sondern für die ganze Ewigkeit. Und unser Leben, was wir hier bewerkstelligen das bewirkt, was wir in Ewigkeit sind. Und deswegen ist es einfach so wichtig, für Gott da zu sein. Und das möchte ich, Vater, einfach im Gebet noch beschließen, dass du einfach dieses Wort auch in unser aller Herzen wirklich weiter vertiefst, dass wir nicht gehen und sagen, ja, Karl hat gepredigt, aber okay, sondern dass es wirklich tief in unser Herzen hineingeht, dass wir die Zeit, die wir hier noch auf Erden haben, wirklich nutzen für dich, Schätze sammeln im Himmel und ja, einfach für dich da sind, füreinander und dein Reich hier auf Erden weiter voranbringen und einfach dein Kommen beschleunigen. Ja, wir beten, komme bald, Herr Jesus, richte Recht und Gerechtigkeit auf, hier auf Erden. Lass uns da dabei sein, Herr, und führe uns und leite uns und gib uns einfach Gnade und Weisheit, dass wir erkennen, was noch in unserem Leben fehlt und was wir noch tun können, um dich zu ehren, um dich zu loben, um einfach ein Segen zu sein, überall, wo wir sind. Darum beten wir, Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.